Hans-Peter, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, heute schaffen wir es mit der Chatkontrolle. Aber ich habe schon wieder eine andere Frage zuerst. Jetzt habe ich wahnsinnig viel gehört, End-zu-End-Verschlüsselung über die Staatstrojaner. Ich habe, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so gemeint, auch gelesen zu haben, dass der Bundesrat oder Magistratspersonen teilweise auf sogenannte gehärtete Mobiles ausweichen oder die, das ist, gehört zum normalen Dispositiv. Was ist ein gehärtetes Telefon oder ein gehärtetes Mobile?
Das ist ein ziemlich weicher Begriff. Das heisst primär mal einfach, dass es besonders geschützt ist. Das ist, also auch ich habe zum Beispiel nicht ein Standard-Android bei mir am Laufen, sondern gehärtet sind auch für das Schlusszeichen Android. Nicht unbedingt jetzt, weil ich mich besonders fürchte von den Staatstrojanern, sondern weil ich gerne mit meinen Geräten eben ein bisschen spielen und ausprobieren und die auf Nicht-Standardwege verwenden. Jetzt, so Sicherheitslücken, wie wir sie diskutiert haben, die sind natürlich gerade für eben das, was halt die grösste Verbreitung hat, da gibt es auch meiste Sicherheitslücken. Wenn etwas gehärtet ist, werden im Normalfall Funktionen eingeschränkt. Also ich kann eben nicht mehr ganz so frei alles mit dem Gerät machen, wie ich mir das gewohnt bin. Dafür sind die Funktionen, die es noch hat, besser überprüft. Also die Chancen, dass es Sicherheitslücken hat, sind sehr viel geringer. Es gibt ja jetzt bei Apple, hat jetzt auch Härtung eingeführt, wo man einschalten kann, wo dann gewisse Funktionen reduziert werden. Gerade die, wo jetzt auch in der Vergangenheit gerne Sicherheitslücken hatten, die ausgenutzt worden sind, zum Beispiel von Pegasus.
Ah, ist das die Option Datenschutz oder so? Gibt es also ein ganz neues Kontextmenü, gerade bei den Einstellungen, oder?
Genau, es ist jetzt neu, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Version das jetzt eingeführt hat. Man hat eine gewisse Einschränkung, aber dafür hat man auch ein sicheres Telefon.
Das ist ein Trend, kann man das sagen?
Das ist in der Allgemeinheit wahrscheinlich weniger, aber bei denen, die datenschutzaffin sind und sich mit der Sache beschäftigen und bei denen, die besonders gefördert sind, eben jetzt zum Beispiel Bundesrat oder so, ist das sicher ein Trend, dass man tatsächlich auch gehärtete Geräte verwendet, die nicht ganz so einfach gehackt werden können.
Das wollte ich gerade sagen. Natürlich kommt es immer wieder an, wer ist das Ziel? Der alte Normalbürger, die Normalbürgerin, ist ein gehärtetes Telefon weniger wichtig als eben zum Beispiel der Herr Berse, der in der Welt umreist? Oder der Herr
in der Welt umreist und eben natürlich auch ein sehr attraktives Ziel wäre.
Okay. Gut, also, wir haben den ersten Versuch gehabt, wo aus der Staat rausgekommen ist, mit dem Art Clipper-Chip zum Versuchen. Glorios gescheitert, grandios gescheitert, hast du gesagt, um die End-zu-End-Verschlüsselung. Man wollte es sogar verbieten und man wollte es einschränken. Nicht gelungen. Wir haben den zweiten, den ständig laufenden Versuch, die Staatstrojaner. Das klingt immer wieder. Oder? Das klingt leider oft immer die falschen Ziele, also Oppositionelle. Das kann ein sehr grosses Missbrauchpotenzial. Man leiht sich mit dem Kriminellen fast ein bisschen das gleiche Bett, hat man das Gefühl, als Detektor. Es ist sehr teuer, sehr aufwendig. Wir haben beide nicht das Gefühl, haben wir im Vorgespräch gesagt, wir haben beide nicht das Gefühl, dass das der absolute Regelfall ist, ein Strafverfahren. Also man muss einen Staatstrojaner befürchten. Vermutlich ist ein verdeckter Fahnder wahrscheinlicher oder eine verdeckte Ermittlerin wahrscheinlicher als ein Staatstrojaner. Ist jetzt genug? Oder
selbstverständlich nicht. Das ist beide, also sowohl das Verbot von Verschlüsselung wie auch der Staatstrojaner kommen immer wieder erneut hervor. Und eben seit den 90er Jahren wird Panik geschoben, dass man jetzt also die Staatsverfolgung sofort wird zusammenbrechen, weil wegen der bösen Verschlüsselung, die überall jetzt Einzug haltet. Und die neueste Idee ist dann natürlich, eben, man hat gesagt, der Staatstrojaner ist sehr aufwendig, sehr individuell, muss man das zusammenstellen etc. Das muss aufs Gerät drauf kommen. Jetzt ist die Idee, wie wäre es, wenn man einfach WhatsApp und andere verpflichten, die Funktion einfach schon parat zu haben. Also WhatsApp selber sollte die Messages, die da geschrieben werden, schon mal überprüfen und wenn sie dann in Anführungs- und Schlusszeichen böse sind, gerade schon ausleiten, automatisiert an die Strafverfolgung. Das ist natürlich sehr bequem für den Staat, er bekommt die Meldungen, ohne dass er irgendetwas machen will.
Glaube, das nennt man, das ist das sogenannte Client-Side-Scanning.
Genau, das wäre das Client-Side-Scanning. Hey, ist auch, also hat mit der Verschlüsselung nichts zu tun, weil auf dem Client habe ich ja eben Daten, bevor sie verschlüsselt sind. Und deswegen kann die App, die ich verwende, die Daten auch interpretieren und prüfen, ob da irgendetwas Böses drunter ist. Jetzt, das läuft unter dem Stichwort eben der Chat-Kontrolle, dass wir endlich zum Zweck von der Einladung ursprünglich kommen. Das ist jetzt ein Projekt, das in der EU verfolgt wird, von der Ylva Johansson, das ist EU-Kommissarin, die da zuständig ist. Und das Ziel oder die Darstellung ist, dass es um Kinderpornografie geht, natürlich. Das ist immer eine ganz böse Ausprägung, wo man sehr schnell alle sich hinterschauen kann, wo man sagt, da müssen wir alles unternehmen, um das möglichst zu verhindern, dass das verbreitet wird. Es ist ein bisschen, also man will dann einerseits natürlich Kinderpornografie selber kontrollieren, also die Verbreitung von bekannter Kinderpornografie unterbinden. Aber die Idee, die kolportiert wird und jetzt auch im Entwurf drin ist, ist zusätzlich, dass auch neue Kinderpornografie, also bisher unbekannte Aufnahmen, kontrolliert würde und dass zusätzlich das sogenannte Grooming kontrolliert würde oder unterbunden würde, also dass ich mit sexuellen Absichten mich einem Minderjährigen würde annähern, digital, also im Chat.
Gut, kurzer Stopp. Ich glaube, das wird irgendwie unter, sagen wir das, wie heißt das, wie ist das richtig ausgesprochen, das CSEM oder CSEM, das ist so der
Oberbegriff. Genau, das ist Child Sexual Exploitation Material.
Und das ist das Material, und sagen wir rasch, und was ist dort, da gibt es eine Datenbank in den USA, wo Hashwert von bekannten kinderpornografischen Darstellungen abspeichert und dann sollte in dem Client-Side-Scanning sollte zum Beispiel die Hashwerte miteinander verglichen werden, so könnte man...
Genau, also die EU will keine konkrete Technik vorschreiben.
Ja,
aber Entschuldigung. Die Idee ist, dass man bekannte Missbrauchsdarstellungen eben anhand zum Beispiel von so variablen Hashwerten würde erkennen. Und wenn ich jetzt würde versuchen, also kinderpornografische Aufnahmen per WhatsApp per Signal zu verschicken, dass WhatsApp oder Signal das automatisch merken und an die entsprechenden Behörden eine Meldung machen, was ich hier verschicken
will. Also sie sollen jetzt automatisch merken, entweder mit einem Vergleich zu bereits bekanntem Material oder allenfalls sogar mittels dieser wunderbaren KI oder dass man das sogar kann selber erkennen. Das ist möglicherweise auch eine Idee.
Genau. Also wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden, es sind eben drei Sachen, es sind bekannte Darstellungen, sollen aber auch neue Darstellungen erkannt werden und eben Grooming. Gut. Technisch sind das völlig unterschiedliche
Sachen. Das glaube ich dir. Also die alten, die bereits bekannten, kann man sich vorstellen, könnte eine technische Lösung sein durch einen Abgleich.
Genau, da gibt es einen Abgleich, das lässt sich technisch relativ gut umsetzen, dass man die auch tatsächlich würde erkennen. Bei neuen Aufnahmen wird es allerdings bereits sehr schwierig, weil die Technik kann natürlich nicht eine Intention hinter einer Aufnahme erkennen. Also es hat der klassische Fall gegeben, das ist auch durch Medien gegangen, dass während der Pandemie ein Vater Aufnahmen vom Genitalbereich von seinem Kind gemacht hat, weil das dort einen Ausschlag hatte, der nicht besser geworden ist und der Arzt darum gebeten hat, jetzt eine Aufnahme zu schicken, damit er das anschauen kann. Durch die Abgleiche, die eben dann nicht verschlüsselt verschickt worden sind, ist Google das aufgefallen, dass da in Anführungszeichen kinderpornografisches Material verschickt wird. Und das hat dramatische Konsequenzen, nicht nur, weil das dann an die Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet wird. Die haben das Verfahren am Schluss eingestellt, weil sie festgestellt haben, das ist nicht kinderpornografisch. sondern der Vater hat auch seinen Account verloren. Und heutzutage, wenn man alles konzentriert auf einen Account bei Google oder bei Microsoft und den Account verliert, dann hängt dort sehr viel dran. Das sind Einkäufe von Filmen, von Spielen für die Spielkonsole, aber auch die E-Mail, wo alles drüber läuft.
Man verliert
und dann ist man eigentlich seine digitale Existenz in dem Moment los.
Man verliert einen Teil von sich selber.
Man verliert einen Teil von sich selber, genau.
Dann würdest du einhaken. Du hast jetzt gesagt, dass man jetzt eben den tragischen Fall von dem besorgten Vater, der einen Ausschlag fotografiert hat, was das für Konsequenzen hat. Ich glaube, da gibt es ja in den Staaten bereits Verpflichtungen, aktiv nicht verschlüsselte Inhalte zu scannen.
Es gibt Verpflichtung, beim Erkennen von Kinderpornografie das zu melden.
Muss man aktiv scannen, die Tech-Anbieter?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dann allenfalls noch je nach Staat Unterschiede gibt. Ich meine, es gibt keine Verpflichtung, aktiv zu scannen, sondern nur die Verpflichtung beim Erkennen, das dann tatsächlich zu melden.
Und das, aber da behaftet mich nicht drauf. Ja, und das ist ja die, das sind ja wirklich die Schwette-Anmeldungen, die über den Teich auf Europa auch nach Bern können und nachher an die kantonalen Strafverfolger verteilt werden, mit diesem Verdacht auf.
Genau. Das ist
verbotene Pornografie.
Das ist das National Center for Missing and Exploited Children, wo die Meldungen in den USA sammelt und dann auch international verteilt. Wenn sie feststellen, dass das zum Beispiel jetzt in der Schweiz eine Kommunikation war, aber da wird massenhaft werden Meldungen verteilt und das Letzte, was ich sehe, ist, dass mindestens 80% von dem, was in der Schweiz ankommt, strafrechtlich überhaupt nicht relevant ist.
Oh, das ist ja wahnsinnig. Also da werden ja eigentlich Sachen verteilt, wo jemand das Bild gesehen hat.
Genau.
Selber gesehen hat und das können beurteilen. Und bei so einer automatisierten Erkennung, wie du jetzt vorher beschrieben hast, bei dem Client-Side-Scanning, ist ja das Szenario durchaus, das Szenario ist durchaus wahrscheinlich, dass noch mehr Falschmeldungen kämpfen. Wenn genau. Ein Mensch das angeschaut hat.
Ist dann Zusatz, also nochmal schwieriger wird es beim Grooming, also wenn ich tatsächlich Text interpretiere. Also Darstellungen sind Bild, da kann man mit den aktuellen Systemen man kann relativ gut erkennen, ob viel nackte Haut auf einem Bild erkennbar ist. Aber die Intention hinter einem Text ist nochmal viel schwieriger. Das heisst, zu erkennen, dass jetzt jemand also A, selber nicht mehr minderjährig ist und sich mit einer sexuellen Intention, es ist ja noch nicht passiert, es ist eine sexuelle Intention an einen Minderjährigen, wo man auch wieder feststellen muss, dass er minderjährig ist, anmacht, das es ist ein bisschen wie Technical Magic Dust, also man probiert ein soziales Problem im Moment mit einer technischen Lösung dann Herr zu werden, aber man weiß nicht gar, man sagt einfach, es gibt eine technische Lösung. Aber wie die genau funktionieren soll und vor allem wie gut die funktionieren soll, ist absolut unklar.
Wenn ich richtig verstanden habe, sind Bestrebungen im Gang oder die Idee auf Stufe EU ist, dass man Anbieter von End-zu-End verschlüsselten Dienst verpflichtet oder auf End-zu-End verschlüsselten Dienst verpflichtet, bevor etwas verschlüsselt wird, dass es eine Lösung gibt, dass man das auf dem Gerät kann analysieren und im Bedarfsfall eine automatisierte Meldung gibt und vermutlich an Dienstleister, an Betreiber, der dann verpflichtet ist, das einer Behörde zu melden.
Genau, also erst einmal natürlich an Betreiber. Und da müsste das dann einem zentralen EU-Organ melden, das dann wieder für die Verteilung zuständig ist.
Ein total günstiges, zentrales EU-Organ, das muss erschaffen werden.
Wo muss erschaffen werden, ja. wo auch eben dann Problem hat, dass es wahrscheinlich überflutet wird, kommen wir vielleicht gerade dazu.
Ja, bitte, ja.
Das Problem an dem Ganzen ist, einerseits eben, technisch kann ich das tatsächlich erkennen. Wir haben auf der einen Seite eben den Hautausschlag, wo vielleicht sehr viel Haut drauf ist, aber was gar nicht kinderpornografisch ist. Auf der anderen Seite in pädophilen Kreisen ist dann schon das Strandfoto, wo vielleicht gar nicht so viel Haut erkennbar ist, schon relevant. Das wird dann aber nicht erkannt. Jetzt Judith Bellesch hat am Winterkongress von der Digitalen Gesellschaft so eine Überschlagsrechnung gemacht, wie viele Messages über die verschiedenen Wege tatsächlich geteilt werden. Also das ist nicht nur WhatsApp und Signal, kommen alle E-Mails dazu, alle Ingame-Chats etc. etc. Das sind also Milliarden von Messages. Und sie hat mit einer kurzen Überschlagsrechnung gefunden, also innerhalb von der EU gibt es dann wahrscheinlich etwa 4 bis 5 Millionen Meldungen, die jetzt an das zentrale EU-Organ gehen, die falsch sind.
Was also false, positiv
sind. Millionen pro Jahr? Pro Tag.
Pro Tag?
Pro Tag.
Ah, okay. Da braucht es eine grosse Behörde,
meinst du? Also es ist absolut unklar, wie das bewältigt werden soll. Abgesehen davon, dass eben auch gar nicht klar ist, was sind denn Konsequenzen für jemanden, der gemeldet wird, wenn das eine falsche positive Meldung ist. Weil wir haben das Problem, es ist wie bei einem Test auf eine seltene Krankheit. Der Test kann sehr gut sein, aber wenn er anschlägt, heisst das noch lange nicht, dass ich die seltene Krankheit tatsächlich habe. Machen wir eine kurze Überschlagsrechnung. Nehmen wir an, die technische Lösung kann zu 99% Kinderpornografie und Grooming richtig erkennen und zu 99% richtig erkennen, wenn es das nicht ist. Das ist eine surreal hohe Quote. Das wird nie erreicht. Gehen wir weiter davon aus, ich habe mal geschaut, es gibt Schätzungen, dass ungefähr 1% der männlichen Bevölkerung pädophile Neigungen hat. Also nicht alle tun das ausleben, aber 1% der Männer könnten pädophile Neigung haben. Und gehen wir davon aus, dass all die, wenn immer sie ein Message schreiben, tatsächlich Kinderpornografie oder Grooming betreiben. Also nie eine Pizza bestellen oder sonst irgendetwas, sondern immer nur Kinderpornografie und Absicht, sich an den Minderjährigen anzumachen. Unter diesen absolut surrealen Bedingungen, was würdest du schätzen, wenn die Technik anschlägt und sagt, das dürfte Kinderpornografie sein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich ist?
Ganz weit davon weg mathematisch rauskommen, aber ich meine, überwiegend wahrscheinlich.
Weil es eben eine relativ seltene Sache ist, dann haben wir selbst mit 99% Erkennungswahrscheinlichkeit nur eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Alarm anschlägt, dass es tatsächlich Kinderpornografie oder Grooming wäre.
Aha, also in einer perfekten Welt mit unglaublichen technischen Möglichkeiten werden wir höchstens 50% der kriminellen Cyberaktivitäten verhindern.
Nein, wenn der Alarm anschlägt, ist es ein Münzwurf, ob es tatsächlich ist oder nicht. Aber das ist surreal hoch, oder?
Okay.
In Tat und Wahrheit werden vor allen Alarm wenige Prozent überhaupt richtig sein. Also das heisst, es werden massenhaft Meldungen rausgehen, massenhaft Verfahren eingeleitet, wo am Schluss nichts dahinter ist.
Also du redest ja von einer Art Massenüberwachung, die uns drohen könnte.
Genau, also die Chatkontrolle, so wie sie konzipiert ist, ist eine allgemeine Überwachungsinfrastruktur bisher ungeahnten Ausmaßes. Es wird eben jeder überwacht. Egal, ob er sich schon mal etwas hat lassen, Schulden kommen, ob er irgendwie gefördert ist, sich strafbar zu machen. Und ich meine, es ist vergleichbar, wie wenn ich Post aufgebe, der Postler einfach mal zur Sicherheit noch meine Briefe mal durchliest, ob da etwas drin ist. Also es ist im Prinzip schlimmer als die Vorratsdatenspeicherung, jetzt um den deutschen Begriff zu verwenden, weil man ja dort nur einmal gespeichert hat, wer hat mit wem kommuniziert. Da haben wir jetzt auch den Inhalt dazu, wo einfach einmal gescannt werden.
Und zwar von jedem Jederzeit.
Von jedem, jederzeit, 7 Tage, 24 Stunden.
Und es ist eigentlich somit, wird nicht End-zu-End-verschlüssig, wird sozusagen akzeptiert, ja nun, das gibt es halt nun, oder? Jetzt braucht man einfach standardisierte Trojaner auf jedem Gerät. Das ist unsere genau. Antwort darauf.
Genau, das ist einfach, wir verpflichten jetzt die Anbieter, WhatsApp, Signal etc., die Standardüberwachung für uns zu machen und automatisch zu melden.
Das ist jetzt gerade noch ein Gedanke dazu. Also, das sind einfach die kommerziellen Anbieter, die es sich dann gar nicht anders werden können leisten, als das natürlich zu machen. Womöglicherweise auch sehr sensibel, sehr sensitiv melden. Lieber einmal zu viel als zu wenig, dass man nicht selber irgendwie in ein Gecancelchen kommt.
Die haben natürlich, hätten dann auch ein PR-Problem, falls sie mal etwas nicht melden, was dann tatsächlich kinderpornografisch wäre. Und der Vorschlag von der EU-Verordnung sieht auch Sanktionen vor. Also wenn sie etwas melden, haben sie ein Haftungsprivileg, also sie können nicht belangt werden, wenn sie fälschlicherweise melden. Umgekehrt, wenn sie nicht gut melden, dann gibt es Sanktionen. Also die würden im Zweifel natürlich eben einmal mehr melden als einmal zu wenig.
Gut, aber Hans-Peter, was ist, wenn ich dir jetzt sage, ja gut, aber das müssen wir jetzt halt als Gesellschaft in Kauf nehmen, damit man wirklich die Auswirkungen von dieser im Netz breiten Pädokriminalität einhalten kann, damit man kann mitverhindern kann, dass es zu weniger Missbrauch kommt. Zum Missbrauch kommt es ja auch durch die grosse Nachfrage. Ich meine, das dürfte ja unbestritten sein, kommt es grundsätzlich zu mehr Missbrauch. Also, warum tönt ihr alle so, sag es jetzt mal direkt, warum tönt ihr jetzt alle so, macht ihr so ein grosses Aufsehen drum, für die Sache ist ja gut, oder? Also, der Grund, warum man es machen will, für eine EU-Kommissarin ist ja 8. Was meinst du zu diesem Einwand?
Genau, deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist natürlich auch ein Grund, wo man erst mal alle hinter sich scharen kann. Es ist ja gut, wenn man etwas dagegen unternimmt. Die Frage ist, welchen Kollateralschaden richtet man an? Sei das bei denen, die jetzt automatisiert beschuldigt würden, die sich dann als falsch herausstellt. Eben wie bei dem Vater, der eine medizinische Aufnahme gemacht hat und seine digitale Identität sozusagen dort deswegen verloren hat. Sei das aber auch für die zu schützenden Kinder selber. Weil was ist, wenn jetzt es nicht geregelt, die flirten wahrscheinlich auch im Chat. Das würde dann als Grooming allenfalls markiert. Die würden sich oder tun sich leider auch amix gegenseitig Nacktaufnahmen zuschicken, was dann immer natürlich sofort auch Kinderpornografie ist. Die haben keine Möglichkeit, wenn sie sich tatsächlich in einer schwierigen Situation befinden, vertrauensvoll an jemanden zu wenden, ohne Angst müssen zu haben, dass das überwacht wird. Also man tut ein bisschen auch die man eigentlich schützen will, damit schädigen. Deswegen ist auch in der Diskussion jetzt in der EU, die Kinderschutzverbände stehen dem sehr kritisch gegenüber. Auch weil anscheinend erfahrungsgemäß über die Chatsysteme gar nicht so viel Kinderpornografie verteilt wird, sondern die Kinderpornografie die lagert irgendwo auf einem Server und auf dem Chat wird höchstens mitteilt, wo man die denn findet. Aber die Verteilung selber geht gar nicht über das Chatsystem.
Ja, das wäre jetzt auch ein Punkt von mir. Wie relevant ist es eigentlich? Ich kenne jetzt keine Statistiken, oder? Aber wie relevant ist eigentlich das Problem, um Pädokriminalität im Internet zu verhindern? Man hört ja vom Darknet, File-Hosting-Dienste etc., wo man das abrufen kann.
Also eben, man muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Das, was bekannt wird, sind sehr grosse Fälle, die sind sehr dramatische Fälle natürlich, aber im gesamthaften Meer von Kommunikation, die auf dem Internet stattfindet, ist es immer noch eben ein sehr kleiner Teil. Dann findet die inkriminierte Kommunikation, also eben dort, wo es tatsächlich um Kinderpornografie geht, offensichtlich, mindestens wenn man diesen Kinderschutzverbänden Glauben schenken will, gar nicht über die Chat-Systeme statt, sondern das läuft separat. Und dann ist es auch einfach ein technisches Problem. Wir haben immer noch, wie bei der Verschlüsselung, die Variante, wer tatsächlich böse Absichten hat, ist ja nicht verpflichtet, WhatsApp oder Signal zu verwenden. Da es verbietet niemand ein neues Chatsystem, vielleicht auch ein dezentrales Chatsystem einzuführen. Es gibt verschiedene dezentrale Chats, wo also nicht der zentrale Server bei WhatsApp steht, wo die Meldungen kann entgegennehmen kann, sondern wo wie E-Mail vergleichbar verschiedenste kleine Server irgendwo stehen, von irgendjemandem betrieben werden und die untereinander können chatten. Es verbietet dort auch niemand, dass es dort alternative Apps gibt. Also der Ansatz ist ja, dass die App von WhatsApp oder von Signal die Kontrolle macht. Das geht so lange gut, wie es eben einen zentralen Dienst gibt, WhatsApp oder Signal, wo die App zur Verfügung stellt und die Funktion dort tatsächlich einbaut. Aber bei anderen Chat-Systemen gibt es verschiedene Anbieter von Apps, die kompatibel sind. Die müsste man dann alle, die sind ja nicht unbedingt alles grosse Firmen, die man auch dazu kann zwingen, sich daran zu halten, sondern da müsste man andere Wege finden, die zu überzeugen, die Funktion tatsächlich einzubauen.
Ja, also das wahrscheinliche Szenario ist, dass die Kriminellen leider genug agil sind, um so ein Reglementarium zu können adaptieren und weiterhin können sich deliktisch betätigen.
Genau, also mindestens die grossen Fische, die man angreifen will. Die haben die entsprechenden Ressourcen, sich da neu zu organisieren. Natürlich eben durch Sexting zwischen zwei Minderjährigen unüberlegt, das würde man dann einfangen, aber das ist eben nicht eigentlich das Ziel, das hinter dem ganzen Projekt steht.
Gut, aber das eigentliche Ziel hinter dem ganzen Projekt ist jetzt eben, wie du sagst, Leute um sich zu scharen. Ich meine, also der Adenauer hat gerade mal gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, oder? Wie ist es denn in 10 Jahren, wenn sich die ganze Technik etabliert hat und so? Ist es ja dann durchaus, oder ich denke, das ist ja gerade, was die Zivilgesellschaft vermutlich auch befürchtet, was du befürchtest, ist, dass man es dann eben auch für ganz andere Sachverhalte, ganz andere Vorgänge wird wollen nutzen, die Technologie, oder wie siehst du das?
Genau, also das ist das eine, wenn man fängt an mit einem absolut grässliche Beispiel, eben Kinderpornografie. Wenn die Technik einmal installiert ist, oder auch wenn andere Staaten das übernehmen, also es ist in der Vergangenheit mehrfach dazu gekommen, wenn wir in Europa, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland zum Beispiel, eingeführt haben, dann kommen andere Staaten mit vielleicht weniger gutem Ruf und meine, ja, wenn ihr Zensur macht in Europa, dann können wir das auch einführen. Ist die Frage, ob dann zum Beispiel, wenn es in Zukunft wieder eine grosse Steuerdiskussion gibt, Steuerdelikt vielleicht auch sollte automatisiert erkannt werden und weil es natürlich immer gleich kommt, sagen wir es so, eine sehr starke Lobby hat, ist die Musik- und Filmindustrie, also das ganze Frage vom Urheberrecht, wo sehr gern natürlich hat, dass automatisiert erkannt wird, ob urheberrechtlich geschütztes Material illegitim verbreitet wird.
Ich höre da neben natürlich Urvorbehalt von jedem von uns, ich lasse mich nicht gerne überwachen, es geht niemand etwas an, was ich im Privaten mache. Ich höre zwei weitere relevante Events. Einer ist, es könnten ganz viele Unschuldige auf der Radar von der Strafverfolgungsbehörde kommen. Du und ich, wir beide wissen, was es bedeuten kann. Wir haben schon viele unschuldige Klienten gehabt, die dann konfrontiert sind mit der Strafverfolgung. Noch schlimmer, gerade bei so stigmatisierten Vorwürfen natürlich, wenn man dann noch... Da bleibt immer etwas haften, auch wenn man unschuldig aus einem Verfahren betreffend verbotene Pornografie rausgeht. Das kann Existenzen zerstören. Man kann auch digitale Existenzen zerstören, wenn alles gelöscht wird. Aber der andere Aspekt ist halt auch, dass wenn die Technik mal geschaffen ist, sich etabliert hat, dass sich dann auch ausweitet auf ganz andere Ansätze, die heute jeder Politiker, jede Politikerin weit von sich weist, dass man das je wird so zur Anwendung bringen. Verstehe ich das richtig?
Genau. Und was gerade auch für uns jetzt sicher wichtig ist, es gibt ja verschiedene Kommunikationen, die aus gutem Grund besonders geschützt sind.
Oh ja,
das Kommunikation genau. Mit dem Anwalt, mit dem Priester oder eben auch mit dem Arzt oder Therapeut. Da sind wir wieder beim Hautausschlag, oder? So eine Technik, wenn sie eingeführt wird, kennt kein Privileg von Anwaltskommunikation. Kennt kein Privileg von Kommunikation mit einem Arzt.
Warte. Also technisch kein Privileg, meinst du? Oder was ist jetzt in den Gesetzesnovellen?
Nein. Also die Technik kann das nicht unterscheiden. Gut,
ja.
Weil man, also gerade auf EU-Ebene, wir haben nicht ein zentrales Register von allen Telefonnummern, von allen Anwälten, von allen Ärzten,
etc. Also automatisch ausschliessen.
Wo das irgendwie könnte ausschliessen könnte. Das heisst, es wäre dann auch...
Zumal auch eine Anwältin sich kann durchaus strafbar machen.
Natürlich. Aber eben, es gibt keine... Also es gibt keine Möglichkeit, Inhalt von diesen privilegierten Kommunikationen zu schützen von dieser automatischen Überwachung.
Das ist
ein erheblicher Eingriff, wo eben auch den, die eigentlich zu schützenden Kinder stört oder eben nicht mehr schützt, wenn sie in einer schwierigen Situation sind, dass sie sich in einer Missbrauchssituation befinden und jemandem anvertrauen wollen, dass sie dort nicht geschützt sind.
Gut, man könnte ja schon sagen, dass es exklusive Lösungen gibt, die wo nur Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger eine Lizenz bekämpfen für die Art von Kommunikation, dass die nicht dürftig gescannt werden.
Viel Spass, das zu kontrollieren.
Richtig. Vielleicht soll man das jetzt abrunden. Was war die Reaktion bisher? Ich kenne sie ein bisschen, ich habe sie mitverfolgt, aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so viel damit befasst hat. Was war die Reaktion von der Zivilgesellschaft seit den letzten Menschen? Also, seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren ist
das jetzt etwa? Genau, das ist ein Projekt, das hier aufgekommen ist. Es hat sehr entsetzte Reaktionen gegeben, eben von der Zivilgesellschaft, auch von Kinderschutzverbänden. Es hat sich, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, sogar Österreich ins Parlament schon damit befasst und hat festgelegt, dass sie das nicht würden unterstützen. In Deutschland ist es ein Streit in der Koalition. Eigentlich müsste klar sein, dass sich auch Deutschland dagegen würde aussprechen, aber die Ministerien sind immer ein bisschen strafverfolgungsfreundlich und deswegen ist das noch dort eine offene Diskussion.
Also der Ausgang von dem Projekt, das ist im Moment noch unklar, wie
es uns geht. Also das Gesamtprojekt ist natürlich, es ist nicht nur die Chat-Kontrolle, sondern es ist ein sehr viel umfangreiches Projekt, wo es die Chat-Kontrolle ein Element ist, das besonders kritisch ist. Andere Elemente sind weniger kritisch, also dass es eben Moderationstools gibt, dass die Anbieter sich überlegen, wie gefördert ist mein Chatroom tatsächlich für Kinder oder Kindesmissbrauch. Da hat es vieles drin, aber der wesentliche Teil ist eben die automatisierte Kontrolle, die Chatkontrolle, die sehr, sehr kritisch ist.
Gut, ich will jetzt zum Abschluss noch mal kurz den Störer, Hans-Peter, sagen, ja gut, ihr Aktivisten beklagen euch, was man alles nicht darf, aber habt ihr auch eine Lösung zu bieten, wie man es richtig könnte machen?
Also wenn es jetzt konkret um Kindesmissbrauch geht, ist der Ansatz eben auch von diesen Verbänden, also Kinderschutzverbänden, die sich geäussert haben, dass halt wesentlich mehr Ressourcen in aktiven Kinderschutz müssen investiert werden, dass mehr Ansprechstellen, mehr Anlaufstellen, mehr Kontrollen dort, wo tatsächlich vorher erkannt werden, muss durchgeführt werden, eben risikoadäquat und nicht einfach die Gesamtbevölkerung unter einen Generalverdacht stellen und automatisch scannen.
Also auch noch das Social Engineering.
Sozusagen.
Danke vielmals. Sehr spannend. Ich habe noch am Schluss eine kurze Frage dazu. Es gibt jetzt da, es ist, glaube ich, ein Entwurf von der neuen Verordnung vom BÜPF oder vom ÜPF, oder wie nennt man es jetzt gerade aktuell?
Die Verordnung, also die ÜPF ist die Verordnung zum BÜPF,
ja. Ah, die ÜPF ist vom BÜPF-Verordnung, genau. Und dort ist offenbar jetzt ja glaube auch angekündigt in diesem Entwurf. Ich habe mal von der digitalen Gesellschaft kurz die Vernehmlassung versucht, von Staat zu lesen, dass jetzt eine Verschlüsselung verboten wird jetzt in der Schweiz. Die Einzelnetverschlüsselung.
Genau, es ist dort eine relativ ungünstige Formulierung drin, die heisst, dass der Anbieter der entschlüsselte Text muss zur Verfügung stellen. Und das könnte man jetzt so interpretieren, dass der Anbieter entweder ein Hintertürchen müsste einbauen, dass er im Zweifel eben doch trotz End-to-End-Verschlüsselung an den Text herankommt. Ich bin ein bisschen grosszügiger vielleicht, als das in dieser Diskussion rausgekommen ist. Ich gehe davon aus, es ist einfach eine ungünstige Formulierung, dass man hätte wollen schreiben, wenn der Anbieter tatsächlich den Schlüssel hat, dass er auch die Entschlüsselung macht und entschlüsselte Text zur Verfügung stellt. Es ist nämlich durchaus nicht immer so, nur weil die Daten verschlüsselt auf dem Server liegen, dass der Schlüssel, den man braucht zum Entschlüsseln, dass der nicht auch auf dem Server liegt oder dass der Anbieter nicht den Zugang zu dem Schlüssel hätte. Bei einer sauberen End-zu-End-Verschlüsselung ist ihm das nicht möglich. Aber es gibt leider häufig dann auch so Mischformen, wo eigentlich, wenn der Anbieter wirklich will, er auch den Schlüssel hätte.
Genau, aber wenn er den Schlüssel absichtlich fortschmeißt, sollte es eigentlich auch noch künftig möglich sein, wie du jetzt das, die Bestrebungen im Moment interpretierst.
So wie ich das interpretiere, ist das eine ungünstige Formulierung, die jetzt im Zusammenhang mit dieser Chat-Kontrolle natürlich großes Interesse auf sich gezogen hat, aber wo nicht einer Chat-Kontrolle würde gleich kommen.
Gut. Ich danke dir ganz vielmals für die spannenden Ausführungen. Jetzt haben wir unsere 3 Folgen dieser Chat-Kontrolle angenähert und haben sie jetzt können besprechen. Dein Blick in die Kristallkugel. Werden wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren nach wie vor können, ohne dass wir in die Unterwelt gehen müssen, End-zu-End-Verschlüsselung können sicher kommunizieren und wobei wir darauf vertrauen können, dass der staatliche Akteur nicht kann zulassen
kann? Können tun wir sicher. Die Frage ist, wie viel Aufwand man dafür muss treiben.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.